Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem Thema heute Morgen: Ist Gott eine Projektion des Gehirns? Der Vortrag ist wie folgt aufgebaut. Nach einer kurzen Einführung stellen wir uns die Frage: Was ist eigentlich das Gehirn? Da gebe ich eine ganz kleine Einführung in die Anatomie. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema mit Persingers Gotthelm. Und gleich danach, und drittens, behandeln wir Andrew Newberg und Meditation. Und viertens geht es dann um Hose und Piesjänen mit dem Thema Gehirn und Ethik. Und dann kommt ein Thema, das die Atheisten nicht gerne aufrollen. Das ist Wilder Penfield, Gehirn und Geist. Und schließlich runden wir das Thema ab mit sechstens der prophetisch-mathematische Gottesbeweis. Besonders seit den 1980er Jahren haben verschiedene Wissenschaftler begonnen, den Zusammenhang zwischen Gehirn und Glauben zu ergründen. Es gab schon Versuche früher mit EEG, aber so richtig bekannt wurden diese Art von Forschungen, von denen wir heute Morgen sprechen werden, ab den 1980er Jahren. Man hat diesem Forschungsgebiet sogar einen neuen Namen gegeben: Neurotheologie. Also das ist eine Kombination aus Neurologie und Theologie. Da haben also gewisse Neurologen, die keine Theologen sind, haben sich mit Neurotheologie auseinandergesetzt. Oder Psychologen, die keine Neurologen und auch keine Theologen sind, haben sich mit Neurotheologie auseinandergesetzt. Und wir wollen dem auf die Spur gehen heute Morgen. Ganz speziell seit dem 11. September 2001 tritt ja die Bewegung der sogenannten neuen Atheisten in aller Welt sehr aggressiv auf. Anhand der Neurotheologie möchten diese Atheisten gerne belegen, dass Gott lediglich eine Projektion des Gehirns sei. Nun, das wird uns natürlich zur Frage führen: Wer ist Gott? Ist Gott Wirklichkeit oder ist er eben nur eine Projektion des menschlichen Gehirns? Aber wenn wir uns heute Morgen die Frage stellen, wer ist Gott, müssen wir in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage stellen, was ist das Gehirn? Und so kommen wir eben nach dieser Einführung zum ersten Teil. Was ist das Gehirn des Menschen? Das menschliche Gehirn ist die komplizierteste uns bekannte materielle Struktur im gesamten Universum. Wir kennen nichts Komplizierteres in dieser Schöpfung, sichtbaren Schöpfung. Das menschliche Gehirn übertrifft an Komplexität und Leistung alle durch höchste menschliche Intelligenz entwickelten Supercomputer der Welt. Wenn ich von Supercomputern spreche, dann meine ich eben diese allerschnellsten Computer der Welt, für die man heute so typischerweise etwa 700 Millionen Dollar bezahlt. Also vergessen Sie Ihren PC zu Hause, das kommt hier gar nicht in Frage, um das mit dem Gehirn zu vergleichen. Aber eben das Gehirn ist viel komplizierter. Das menschliche Gehirn besteht aus circa 100 Milliarden Neuronen. Oder man kann auch sagen Nervenzellen. 100 Milliarden, das wären also 10 hoch 11, eine 1 mit 11 Nullen. Vielleicht werden Sie in verschiedenen Büchern oder Artikeln auch etwas andere Zahlen finden. Das hängt damit zusammen, Das sind natürlich Hochrechnungen. Und es ist auch so, je nach Alter ist die Zahl der Neuronen unterschiedlich. Der Höhepunkt wird erreicht mit 13 Jahren. Und dann geht es zahlenmäßig wieder zurück. Jedes Neuron, jede Nervenzelle im Gehirn besitzt bis zu 10.000 Verbindungen zu anderen Neuronen. Diese Verbindungen nennt man Synapsen. Der Mensch besitzt also nach dieser Hochrechnung, die hier vorliegt, etwa eine Billiarde Synapsen. Eine Billiarde, das wäre 10 hoch 15, eine 1 mit 15 Nullen. Würde man diese Neuronen mit ihren Leitungen aneinander reihen, gäbe das hochgerechnet eine Distanz von etwa 1,5 Millionen Kilometern. Nicht wahr? Die Distanz Erde-Mond ist ja ungefähr 380.000 Kilometer. Also ein Mehrfaches zum Mond und wieder zurück und wieder zum Mond und wieder zurück. Das ist die Länge unserer Neuronenleitungen im Gehirn. Die Rechenleistung des menschlichen Gehirns geht bis zu 10 hoch 18 Rechenoperationen pro Sekunde. Das wäre also eine 1 mit 18 Nullen. Das stellt alle Supercomputer auch heute noch hinten an. Und das Ganze, diese enorme Rechenleistung bei einer Stromleistung von lediglich etwa 20 Watt. Sie wissen ja, Computer sind Stromfresser und erst recht Supercomputer. Aber das menschliche Gehirn bei dieser niedrigsten Leistung von etwa 20 Watt leistet diese 10 hoch 18 Rechenoperationen pro Sekunde. Nun, Sie fragen sich, sind wir ständig am Rechnen? Natürlich sind wir das. Über die Augen kriegen wir so typischerweise 10 Millionen Impulse pro Sekunde. Und all diese Impulse müssen im Gehirn verarbeitet werden, sodass wir in Echtzeit gehen und mit dem Bild eben arbeiten, reagieren und vorangehen können. Das Ohr liefert etwa 100.000 Impulse pro Sekunde. Und die Haut, unser Gefühlssinn, bringt auch etwa 1 Million Impulse pro Sekunde ins Gehirn hinauf. Und das wird alles in Echtzeit verarbeitet. Und das ist jetzt im Moment gerade ein bisschen weniger wichtig, aber das kommt dann. Der Geschmack liefert auch etwa 1.000 Impulse pro Sekunde ans Gehirn. Also Sie sehen, Computer wären völlig überfordert, das sieht man schon bei Bildbearbeitung. Sobald man etwas Komplizierteres macht mit Bildern, dann ist der Computer unglaublich beschäftigt und manchmal gleich überfordert. Aber bei uns geht das so ruck, zuck, zack, zack und alles parallel und wir merken das nicht mal, was da eigentlich effektiv in unserem Gehirn geschieht. Ganz kurz ein paar Bemerkungen über den Aufbau des Gehirns. Der vordere Teil wird genannt Frontallappen oder Stirnlappen. Dort lokalisiert man die Selbstkontrolle, Disziplin, Motivation, das Planen, Organisieren, auch das Unterscheiden, zum Beispiel Unterscheiden zwischen Gut und Böse. Das wird da vorne speziell verarbeitet. Dann auch Ausführung von Bewegungen, bewussten Bewegungen. Auch die Sprachproduktion findet dort statt. Also bei mir ist das jetzt im Moment voll am Arbeiten, bei Ihnen nicht. Und auch das Langzeitgedächtnis ist da angesiedelt und so weiter. Da seitlich befindet sich der Temporallappen. Oder Schläfenlappen genannt. Dort findet man das Hörzentrum. Da findet auch das Sprachverständnis statt. Also bei Ihnen arbeitet das im Moment auf Hochtouren. Wenn Sie denken, diese Impulse, die ich da weitergebe, und in Echtzeit verarbeiten Sie dies und verstehen gleich, was das alles bedeutet. Wenn Sie da auszählen würden, wie viele Vokale und Konsonanten da pro Sekunde weitergegeben werden und Sie verstehen das ohne Probleme, das wird da im Schläfenlappen verarbeitet. Dort hat man auch das Kurzzeitgedächtnis und die Warn- und Abwehrreaktionen etc. Weiter nach hinten im Gehirn befindet sich der Parietallappen oder Scheitellappen genannt. Hier lokalisiert man die räumliche Wahrnehmung. Also meine Wahrnehmung innerhalb des Raumes wird dort verarbeitet. Man kennt ja Leute, die dort verletzt worden sind, dort einen Schaden haben. Die haben dann unglaublich Mühe, ihr eigenes Bett zu finden im Haus. Und wenn man sie führt und nebens Bett stellt, haben sie die größte Mühe, sich aufs Bett legen zu können. Dort ist auch die Wahrnehmung von Körperberührungen lokalisiert. Ebenso spielt dieses Zentrum eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Rechnen und Lesen etc. Noch weiter hinten, der hinterste Teil des Großhirns, das ist der Okzipitallappen oder Hinterhauptslappen. Da haben wir das Sehzentrum. Dort findet die Unterscheidung von Formen, Farben, Linien und Kontrasten statt im Zusammenhang mit visuellen Sinneseindrücken. Aber es ist ganz wichtig, dass man wegkommt von dieser Idee, für all diese einzelnen Dinge gibt es eine bestimmte Region im Gehirn. Das hat man früher gemeint, aber in der Zwischenzeit hat man festgestellt, dass also diese schwerpunktmäßigen Verteilungen, wie ich das jetzt erwähnt habe, dass die da sind, aber das geschieht alles interaktiv in Zusammenarbeit auch mit anderen Hirnteilen. Also Sie können das nicht vergleichen mit einem Computer so, denn der hat da einen Prozessor, sondern Sie müssen eine Verknüpfung von unzähligen Prozessoren, müssen Sie sich vorstellen, die da einander ergänzen und interaktiv miteinander arbeiten. Dann hinten, aber ganz unterhalb des Großhirns haben wir das Kleinhirn. Dort ist die Motorik angesiedelt, Reflexe, automatisierte Bewegungen. Das ist also ganz wichtig beim Autofahren. Ich war diese Bewegungen, die einfach automatisch ablaufen, die sind dort hinten gespeichert. Oder beim Musikmachen ist das sehr, sehr wichtig. Also all diese Bewegungsabläufe, die man in größter Geschwindigkeit eben ausführen muss, ohne dass man darüber noch nachdenkt, das ist alles dort gespeichert. Und so ist es möglich, eine Chopin-Etüde zu spielen, 5 Minuten, und man hat ständig etwa 12 Töne pro Sekunde. Das geht natürlich nicht ohne dieses Kleinhirn mit dieser gewaltigen Leistung, dass dort Bewegungen, die man zuerst ganz langsam einübt, so typischerweise 3-mal ohne Fehler, dann beginnt bereits die Speicherung. Und darum ist es eigentlich wichtig als Klavierlehrer, dass man den Schülern beibringt, ihr solltet eigentlich nie Fehler spielen. Denn jeder Fehler wird geübt. Also wenn man ganz langsam spielt, aber von Anfang an absolut korrekt, ist das ganz ideal, denn da wird das schon gespeichert da hinten und das Tempo kommt dann später. Aber es gibt Leute, die arbeiten auch anders. Gut, aber es ist auch nicht unser Thema, sondern es ging einfach darum, so eine kleine Ahnung zu haben von dem Wunder des Gehirns. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Neurotheologie seit den 1980er Jahren mit Persingers Gotthelm. Michael A. Persinger ist Psychologe an der Laurentian University in Sudbury, Ontario in Kanada. Und da hat er folgende Untersuchungen durchgeführt mit zunächst einmal etwa 1000 Versuchspersonen. Die mussten in einem schalldichten Raum einen umgebauten Motorradhelm anziehen. Oder so etwas Ähnliches wie ein Motorradhelm. Und dann hat Persinger mit TMS, also mit transkranieller Magnetstimulation, den Temporallappen, jetzt wissen Sie, wo der ist, ja, da auf der Seite, aktiviert. Den Schläfenlappen. Er hat den Leuten gesagt, wir führen eine Entspannungsübung durch. Und die haben sich so richtig hingegeben in diese Untersuchung. Und als Ergebnis kam Folgendes heraus. 80% der Probanden beschrieben ein Gefühl von Zustand des Schwebens. Interessant. Oder andere haben gesagt, ich habe die Anwesenheit eines Engels oder eines Dämons gespürt. Andere haben gesagt, ich bin Gott begegnet. Und da waren auch Atheisten mit dabei und die haben gesagt, ich fühlte eine Verbundenheit mit dem Universum. Gott gibt es ja für sie nicht, aber interessant, was die Stellung von Gott einnimmt, das ist dann eben das Universum, die Natur. Und daraus wurden Schlussfolgerungen gezogen. Gott sei eindeutig eine Illusion des Gehirns. Durch zufällige Evolution habe sich der Temporallappen mit einer bestimmten Region darin gebildet, die das Gefühl von Gott vermitteln könne. Und das wurde dann sehr groß in den Massenmedien verbreitet. Also wenn Sie auch im Internet eingeben, Persinger und Gotthelm oder Gotteshelm, dann werden Sie verschiedene Online-Zeitungen mit Artikeln finden, wo da geschwärmt wird von diesen Entdeckungen. Gott ist eine Projektion des Gehirns. Übrigens, wie kam Persinger darauf, speziell den Scheitellappen so zu untersuchen? Das hängt wohl damit zusammen, man kennt unter anderem die musikogene Epilepsie. Also Leute, die eine Epilepsie haben, die ausgelöst wird, wenn sie zum Beispiel Kirchenglocken hören. Das war ja in der Geschichte der Fall bei Jeanne d'Arc, die dann zum Krieg aufgerufen hat. Die hat Stimmen, Visionen gehabt und hat sich so als göttliche Botin gesehen, aber das wurde immer wieder ausgelöst, diese Stimmen, durch Kirchenglocken. Bekam sie Epilepsie. Wobei, es gibt auch heute Leute, die interpretieren das nicht mehr bei ihr als Epilepsie, aber eben, das ist eine Möglichkeit, das so im Nachhinein zu erklären. Man kennt nämlich das Problem, dass Leute, zum Beispiel bei einem ganz bestimmten Komponisten, wenn sie diese Musik hören, kriegen sie einen Krampf im Hirn, eine Epilepsie. Das ist eben diese musikogene Epilepsie. Und gerade da, wo eben dann Epileptiker, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der von religiösen Erfahrungen spricht, da findet man immer wieder den Zusammenhang mit dem Temporallappen. Daher kam Persinger auf die Idee, möglicherweise ist überhaupt die Religiosität hängt zusammen mit ganz kleinen Mikroepilepsieanfällen und eben die Leute, die diese Fähigkeit haben, die reagieren dann eben sehr schnell auf die Idee von Gott und so weiter. Aber wie gesagt, diese musikogene Epilepsie, das ist eine ganz seltene Sache. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die haben photogene Epilepsie. Also wenn die einen starken Lichtblitz sehen, kann das einen Krampf auslösen. Das hat man auch schon im Altertum gekannt. Wenn man Sklaven gekauft hat auf dem Markt, haben die Sklavenhändler dem Sklaven gesagt, so, schau mal da rauf, haben ihm die Augen zugehalten und dann weg. Und er musste voll in die Sonne schauen und wenn er dann zu Boden sank, haben sie gesagt, den will ich nicht. Der hat photogene Epilepsie. Ja, so ging das. Ja, da wurde Persinger kritisiert, und zwar durch einen Psychologen der Universität Uppsala. Per Granqvist hat nämlich 20 Jahre später diesen Versuch wiederholt. Aber er hat das gemacht mit und ohne TMS. Die Leute wussten natürlich nicht, dass er, bei welchen er was einschalten und bei welchen nicht. Und er sagt, ich habe die gleichen Resultate bekommen wie Persinger mit und ohne TMS. Also es hängt gar nicht ab von dieser transkraniellen Magnetstimulation. Aber die haben doch mindestens gleiche Gefühle bekommen. Also die haben sich ja eben im Glauben, dass da eine Entspannungsübung geschieht, haben die sich irgendwie so in der Passivität hingegeben und dann eben diese Illusionen gekriegt. Natürlich das, was Pierre Grandquist kritisiert, das ist keine grundsätzliche Widerlegung von Persinger. Aber es stellt da gewisse Dinge in Frage. Persinger ist sehr aufgebracht bis heute über diese Gegenversuche. Und er sagt, Grandquist hat sowieso eine andere Software verwendet. Er hat andere Versuchsanordnungen gehabt und darum kam er auf andere Ergebnisse. Gut, wie dem auch sei. Aber eine viel wichtigere Kritik ist diese. Und die habe ich so im Internet nirgends gefunden. Und das wäre eine wichtige Kritik, die man bringen müsste. Der Neurologe Wilder Penfield hat schon viel früher das Gehirn von Patienten stimuliert. Ein ganz berühmter Fall. Da finden Sie auf dem Internet sogar einen Film darüber. Er stimulierte das Gehirn einer Patientin an einer ganz bestimmten Stelle. Ich muss erklären, er hat also am offenen Gehirn gearbeitet. Der Patient war im Wachzustand. Man hat also nur lokal betäubt, anästhesiert. Das Gehirn selbst ist gefühlslos. Und so musste Wilder Penfield, bevor er als Chirurge geschnitten hat im Gehirn, musste er genau herausfinden, wo, an welcher Stelle befindet sich bei dem und dem Patient dieses und dieses Zentrum oder diese und diese Funktion, damit er da also nicht irgendwo schneidet und dann ist der Patient gelähmt. Und darum musste er mit einer Elektrode all diese Regionen so abtasten und bei dieser berühmten Patientin hat er dann eine bestimmte Region stimuliert und dann sagte sie, I can smell the taste of burnt toast. Also ich schmecke den Geschmack von verbranntem Toast. Nun, ich muss erklären, diese Frau hat das immer wieder gehabt, diesen Eindruck, und dann bekam sie eine Epilepsie. Also, eben, ich habe gesagt, über diese Geschichte gibt es einen Film. Da sieht man die Frau, sie ist in der Küche und serviert, der Mann am Tisch und ja, ist nicht gerade vorbildlich, liest die Zeitung und dann sagt sie plötzlich, I can smell the taste of burnt toast. Und es gibt gar keinen Toast, oder? Sie macht ja etwas anderes zum Essen und dann klärt das Geschirr, die Frau sinkt zu Boden, hat eine schwere Epilepsie. Und jetzt eben später dann unter der Operation von Wilder Penfield, er findet eine Region, stimuliert sie und sie bekommt diesen Eindruck, oh, ich habe da den Geschmack von verbranntem Toast. Nun, gehen wir vor mit der Logik von Persinger. Wir haben da eine Region im Gehirn gefunden. Wenn man die stimuliert, kriegt man den Eindruck von verbranntem Toast. Folgerung, verbrannten Toast gibt es nicht. So logisch ist das, ja? Natürlich, dieser Geschmack ist eine Illusion. Aber wenn jemand eine Illusion hat, ist das noch kein Beweis, dass es das, von dem die Illusion spricht, nicht doch in Wirklichkeit gibt. Aber das kennen wir doch alle. Wir wissen, durch Alkohol, durch Drogen, aber auch durch Hyperventilation, also wenn jemand zu viel atmet oder durch Sauerstoffknappheit, Erschöpfung, Salzverlust, da können Halluzinationen entstehen. Dass man also Dinge sieht oder Dinge hört, die gar nicht da sind. Und das kann man typischerweise in der Wüste erleben, wenn man am Verdursten ist und plötzlich sieht man da am Horizont was? Eine Wasserquelle? Fata Morgana. Nun, das ist Halluzination. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt sagen könnte, folglich gibt es Wasserquellen nicht. Denn das, haben wir ja festgestellt, ist eine Halluzination des Gehirns. Im Fall einer Fata Morgana. Und wie ist das bei Leuten, die schwere Alkoholiker sind und das Delirium Tremens kennen, die sind in Schrecken und sehen überall weiße Mäuse. Oder ein Polizist hat mir erzählt, wie er den Fall gehabt hat, ein Mann im Gefängnis, der hat überall schreckliche Käfer gesehen. Und dann hat der Polizist ihm einen kleinen Wischer gegeben, eine kleine Schaufel, und ihm gesagt, so, er soll alles zusammenwischen. Das hat er dann gemacht. Die ganze Zelle hat er zusammengewischt mit den Käfern. Das war natürlich alles eine Halluzination seines zerstörten Gehirns. Aber man kann nicht folgen, also weil er solche Halluzinationen hat, das Gehirn hat diesen Eindruck erzeugt, gibt es keine Käfer, gibt es keine weiße Mäuse. Also Sie merken, ein sehr schwerer Denkfehler bei Persinger und bei denen, die das so in den Medien großspurig verbreitet haben. Aber nun kommt ein wichtiger Punkt dazu. Die Bibel verbietet die Verehrung einer Projektion. Das darf man nach der Bibel gar nicht. Lesen wir im Gesetz Mose, 5. Mose 4, Vers 15. Mose spricht zum Volk Israel in seiner Abschiedsrede in den Gefilden von Moab, heutiges Jordanien, gegenüber von Jericho. So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass ihr euch nicht verderbet und euch ein geschnitztes Bild machet, das Gleichnis irgendeines Bildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild von irgendetwas, das sich auf dem Erdboden regt, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser unterhalb der Erde ist, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels sehest und verleitet werdest und dich vor ihnen bückest und ihnen dienest. So ausdrücklich wird in der Bibel verboten, man darf nicht von seinem Innern her etwas projizieren und das als Gott verehren. Man darf auch nicht den Schöpfer irgendwie projizieren auf die Natur und dann die Natur verehren. Sonne, Mond, Sterne zum Beispiel. Das war ein alttestamentliches Beispiel und auch das Neue Testament verbietet das. Denken wir an Paulus in Athen. Apostelgeschichte 17, da hält er vor dem Areopag seine berühmte Rede. Und da sagt er, und zwar notabene in Athen, einer Stadt, die voll war von kunstvollen Götterbildern. Aus der Antike gibt es die Überlieferung, es sei leichter gewesen, in Athen einem Gott zu begegnen als einem Menschen. Also das will schon was sagen, ja? Und nun, in dieser Rede sagt Paulus, Apostelgeschichte 17, 29, da wir nun Gottes Geschlecht sind, also wir sind das Geschöpf Gottes, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Golde oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Also Paulus richtet sich gerade gegen die Religion, die eben Gott projiziert oder Gott als eine Projektion oder das Göttliche als eine Projektion verehrt. Der Gott der Bibel ist und darf keine Projektion des Menschen sein. In der Bibel wird Gott dargestellt, dass er sich den Menschen mitteilt, offenbart, durch die Bibel, durch das prophetische Wort der Bibel und auch durch die Schöpfung. Gott offenbart sich, nicht der Mensch projiziert etwas von innen heraus. Nun, eigentlich ist das, was Persinger gebracht hat, gar nichts Neues. Auch wenn das so in den Medien dargestellt worden ist. Die Neurotheologie ist eine Neuauflage des alten Feuerbach. Schnee von gestern. Ludwig Feuerbach, 1804 bis 1872. Er ist ja bekannt als Philosophe, aber weniger bekannt, dass er auch Theologie studiert hat. Wenigstens einen Teil davon. Und er hat den Atheismus ganz stark gefördert im 19. Jahrhundert. Feuerbachs Philosophie besagt, Gott sei eine Projektion des Menschen. Das komme aus seinem Inneren heraus. Er hat zwar den Ausdruck Projektion nicht gebraucht, man beschreibt Feuerbach immer wieder mit diesem Ausdruck, aber es umschreibt und fasst eben gut zusammen, was Feuerbach effektiv gemeint hat. Nun, ist aber wichtig zu sehen, Feuerbach kopierte die biblische Religionskritik, die eben Projektion verurteilt, ablehnt und damit die Religion in der Welt angreift und verurteilt. Aber was bei Feuerbach neu war, er nahm die biblische Religionskritik und wandte sie auf den biblischen Glauben an. Und er sagte, auch der Gott der Bibel sei eine Projektion des Menschen. Nun schauen wir uns die Religionskritik der Bibel an. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 1, Vers 18, über die Völker in aller Welt. Und zwar zuerst über die Völker, die keine Bibel haben. Die einfach die Natur haben, die Schöpfung, und durch die Schöpfung erkennen könnten, dahinter steht ein Schöpfer. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben. Sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes ausgetauscht mit dem Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge ausgetauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Hier erklärt die Bibel, die Religionen dieser Welt sind eine Projektion. Anstatt dass man eben den Schöpfer verehrt, diesen unendlichen Allmächtigen hinter der Natur, der Verstand sagt uns, Ordnung entsteht nie von selbst. Höhere Ordnung entsteht immer durch Planung. Aber das Universum ist so komplex, die Natur ist so komplex wie Menschen. Die höchste Intelligenz, die wir kennen in dieser Schöpfung, also so kennen, dass wir sie greifen und sehen können, diese höchste Intelligenz kann die Natur nicht gemacht haben. Also es muss eine Intelligenz geben hinter der Natur, die noch viel größer ist. Aber anstatt diesen Schöpfer zu verehren, hat man eine Projektion gemacht und hat eben Bilder in der Natur, tierförmige, menschenförmige Bilder verehrt, anstatt den Schöpfergott. Übrigens, in der Erforschung der afrikanischen Kultur, besonders im 20. Jahrhundert, hat man festgestellt, das ist genau so. Praktisch alle afrikanischen Stämme kannten einen höchsten Schöpfergott. Aber er wurde in den Stammesreligionen normalerweise nicht verehrt. Sondern man hat Götter, Geister und Seelen in der Natur angebetet. und den Opfer gebracht, aber den Schöpfergott, den haben wir nicht verehrt. Von ihm haben einige Stämme gesagt, er ist weit weg, er will nichts mehr mit uns zu tun haben. Unsere Vorfahren haben gegen ihn gesündigt und jetzt ist er zornig. Andere haben gesagt, er ist viel zu groß und erhaben und zu erhaben. Wir sind unwürdig, ihn anzubeten. Und andere haben gesagt, er hat uns nie etwas zuleide getan und darum müssen wir ihm keine Opfer bringen. Aber es ist genau so, wie der Römerbrief das beschreibt. Verehrung der Natur anstelle des Schöpfers. Das ist eine Projektion des Gehirns auf die Natur. Und so kritisiert die Bibel alle Religionen. In Jeremia 2, Vers 27 spricht Gott über die Menschen, die eben anstatt den Schöpfergott zu verehren, die Natur verehren, die zum Holz sprechen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich geboren, denn sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Das bezeichnet die Bibel als Götzendienst. Und die 10 Gebote beginnen ja mit einer Verurteilung aller Religionen der Welt. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das 2. Gebot verbietet die Darstellung eines Bildes, um es dann zu verehren. Also jegliche Projektion wird verboten. Nun, hier sehen wir in Jeremia 2, 27, Götzendienst ist die Verehrung der Natur anstelle des Schöpfers. Und die Evolutionslehre macht genau das. In der Evolutionslehre glaubt man an Urzeugung und Urknall. Bei der Urzeugung sagt man, das Leben ist von selbst entstanden. Die Materie, die tote Materie, hat Leben erzeugt. Ja, das ist ja ganz nahe bei diesem Gedanken. Da spricht jemand zum Stein, du hast mich geboren. Ja? Die Materie ist der Ursprung aller Dinge. Also bei der Urzeugung wird die Materie als Lebenserzeugung verehrt und beim Urknall wird gesagt, unmittelbar vor dem Urknall sei aus dem Nichts die ganze Materie und Energie entstanden. Also das Nichts habe die Materie erzeugt. Und so kann man sagen, in der Evolutionslehre wird das Nichts und die Materie an die Stelle Gottes gesetzt. Der Mensch projiziert das Allmächtige, das sich eigentlich hinter der Schöpfung oder durch die Schöpfung uns mitteilt, projiziert der Atheist eben auf das Nichts und auf die Materie. Ich habe nicht zu viel gesagt. Es ist wirklich so. Hier sehen Sie Stephen Hawking. Er ist einer der größten Astrophysiker heute. Und er nimmt übrigens den Lehrstuhl ein in England, den früher Newton, dieser gläubige, große Physiker, besetzt hatte. Nun, Stephen Hawking, großer Urknallspezialist, hat ein neues Buch herausgegeben im September 2010. Auf Deutsch, Der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums. Und da erklärt der Mann tatsächlich, das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. In früheren Büchern hat er insbesondere eines über den Urknall, da hat er am Schluss noch geschrieben, hier könnte man wohl Gott mit hineinnehmen. Ja? Aber eine seiner Ex-Frauen hat gesagt, dass er das auch damals nie aus Überzeugung geschrieben hatte, sondern nur um die Auflagezahl zu erhöhen. Er war schon damals richtiger Atheist. Nun, aber mit diesem neuen Buch hat er sich wirklich als Atheist geoutet und erklärt, das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. Der Grund, warum es statt dem Nichts doch etwas gibt, sei spontane Schöpfung. Das heißt, spontan aus dem Nichts sei alles gekommen. Da wird also das Nichts zum Schöpfer gemacht. Nicht wahr? Und es ist auch eine tiefste Verletzung jeglicher Logik. Das Universum habe sich selbst erschaffen. Ja, die Schöpfung ist ja die Folge und der Schöpfer ist die Ursache. Und das haben wir doch gelernt von klein auf, vielleicht nicht so ganz ausdrücklich, aber dem Sinn nach. Wir dürfen Ursache und Wirkung nicht miteinander verwechseln, das sind zwei verschiedene Dinge. Und er identifiziert die sogar. Das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. Nun, das ist genau das, was ich meinen Studenten beibringen muss im Zusammenhang mit Religionen in der Umwelt Israels. Der ägyptische Schöpfungsmythos von Heliopolis beginnt mit dem Sonnengott Atum, der sich selbst erschaffen habe. Darum wird Atum im Altägyptischen auch genannt Chepre, der von selbst entstand. Merken Sie, es ist genau das Gleiche. Wirkung, Ursache und Wirkung wird hier vereinigt. Und dann gibt es noch den Schöpfungsmythos von Hermopolis. Hermopolis, da findet man eben nebst dem Sonnengott noch folgende Gottheiten am Anfang. Niau und Niaut, Männchen und Weibchen. Das bedeutet das Nichts. Und Kuk und Kauket, ein weiteres Götterpaar, sie stellen dar Finsternis, Abwesenheit von Licht. Und dann Hu und Hauhet, auch wieder ein Ehepaar. Das ist die Vergottung von Raum und Zeit. Und dann gibt es noch Nun und Naunet, das ist die Urmaterie. Merken Sie, was die alten Ägypter verehrt haben? Sie haben das Nichts, die Abwesenheit von Licht, Raum und Zeit und die Materie, vergottet. Und dann eben die Urenergie mit dem Sonnengott, der sich selbst erschaffen habe. Ja? Die Evolution ist eine Vergötterung des Nichts sowie von Raum, Zeit und Materie. Denn daraus sei nach der Evolution alles entstanden, auch das Leben. Aber es ist im Widerspruch zu den Naturgesetzen, hier das Massenwirkungsgesetz der Chemie, da zwei Aminosäuren, die sich in der Reaktion miteinander verknüpfen. Die Reaktion geht da nach rechts rüber, daraus entsteht ein Dipeptid. Das wäre der Anfang hin zu diesen riesigen Proteinmolekülen, die es braucht für das erste Leben, für eine lebendige Zelle. Also Proteine mit typischerweise 1500 Aminosäuren oder 2000. Aber jetzt ist es so, diese Reaktion ist eine reversible Reaktion. Darum geht der Pfeil wieder zurück. Wenn nämlich dieses Dipeptid entstanden ist, die zwei Aminosäuren haben sich verknüpft, dann gibt es Abfall, ein H2O-Molekül. Und das ist sehr, sehr schlecht, denn Wasser bewirkt, dass diese Verkettung hier wieder aufgespaltet wird. Und dann wird aus dem Dipeptid wird wieder Aminosäure plus Aminosäure. Und dann geht es wieder vorwärts. Es kann auch sein, dass ein Tetrapeptid entsteht. Das weiteste, was je geschafft wurde, ist bis etwa 50. Aber weiter geht es nicht. Und man kann das genau berechnen. Das hängt mit der Thermodynamik zusammen. Da entsteht ein Gleichgewicht in der Ursuppe. Das heißt mit anderen Worten, die Moleküle, die es für das Leben braucht, die können in der Natur gar nicht entstehen. Diese Ketten brechen immer ab. Und so können keine Proteine und keine DNS-Moleküle entstehen. Und ohne die gibt es sowieso kein Leben. Ich meine, ich sage jetzt nichts darüber. Und hätte man die, dann haben wir auch noch nicht Leben. Ich könnte jedem hier eine Konservendose mit Fisch geben, ja? Das ist voll Proteine und DNS, so viel sie wollen. Aber sie vertrauen ja, dass da nichts Lebendiges rauskommt, wenn sie eine Fischkonserve öffnen, oder? Man ist so sicher, dass das tot bleibt, ja? Obwohl da Proteine und DNS vorhanden ist, aber es geschieht nichts. Also die ganze Vorstellung, Leben würde durch Zufall entstehen aus der Materie, ist eigentlich ein grober Unsinn. Und das haben auch Evolutionisten zugegeben, wie zum Beispiel Professor Dr. Ernest Kahn. 1903 bis 1996, seinerzeit Biochemiker an der Universität Montpellier in Frankreich. Er hat in einem Vortrag am CERN in Genf gesagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und es ist bis zum heutigen Tag so, also November 2010, es gibt keine Möglichkeit in der Chemie, wie man dieses Rätsel lösen könnte. Also der Satz ist absolut aktuell, auch heute noch. Und dann die ganze Entstehung von Materie und Energie aus dem Nichts ist ja im Widerspruch zum ersten thermodynamischen Hauptsatz. Das ist der Energieerhaltungssatz, der besagt, dass nie irgendwo aus dem Nichts plötzlich eine neue Energie entsteht. Es gibt nur die Energie, die es gibt. Und wenn man an den Urknall glaubt und wenn man glaubt, was eben ein Stephen Hawking sagt, dann glaubt man, aus nichts könne etwas entstehen. Aber die Naturwissenschaft sagt, naturgesetzlich, aus nichts entsteht nichts. Und diese Leute glauben das trotzdem, obwohl es im Widerspruch zu den Naturgesetzen ist. Weil sie eben das Allmächtige hinter der Schöpfung projizieren auf die Natur und auf das Nichts. Auf die Materie und auf das Nichts. Richard Lewontin, geboren 1929, seinerzeit Professor an der Harvard University, also an dieser Vorzeigeuniversität in Amerika, er hat vor einigen Jahren geschrieben, unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten, im Original Absurdity, einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori dem Materialismus verpflichtet haben. Also Materialismus heißt, die Materie ist die letzte Wirklichkeit. Dahinter könnte man ergänzen, käme noch das Nichts. Dann wäre es ein perfekter Nihilismus und nicht Materialismus. Denn letztlich wird das Nihil verehrt. Nun, die Bibel kritisiert nicht nur die Religionen, sondern auch den Atheismus. Aber eigentlich ist ja der Atheismus, wie wir gesehen haben, eine Religion. Natürlich könnte jemand sagen, ja, das geht doch nicht. Wir sind ja eben gerade Atheisten. Das kann doch gar keine Religion sein. Ach ja, ist Buddhismus eine Religion? Ja, natürlich. Ja, aber der klassische Buddhismus, da spielen Götter keine Rolle. Der klassische Buddhismus ist eigentlich eine atheistische Religion. Aha. Also gibt es atheistische Religionen. Und der Atheismus heute ist eben eine atheistische Religion, der eben anstelle Gottes das Nichts und die Materie verehrt. Und so sagt Psalm 14, König David schrieb das vor 3000 Jahren, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Eine sehr harte Verurteilung des Atheismus. Weil Nawal, der Tor, das bedeutet nicht einfach jemand, der Mühe hätte in der Schule. Nein, Nawal hat den Nebensinn des Gemeinen und der bösartigen Ablehnung der Wahrheit. Das meint Nawal, der Tor. Ja, jetzt machen wir Pause, wie angekündigt, und dann geht's weiter mit Andrew Newberg und Meditation. Wir kommen jetzt zu drittens, Andrew Newberg und Meditation. Newberg ist ein Wissenschaftler der University of Pennsylvania. Er untersuchte mit SPECT, das ist ein bildgebendes Verfahren, das Gehirn bei höchster meditativer Versenkung. Er hat zum Beispiel buddhistische Mönche bei der Meditation ebenso untersucht und ihr Gehirn fotografiert. SPECT ist die Abkürzung für Single Photon Emission Computed Tomography. Damit kann man die Gehirnregionen, die aktiv sind, kann man beim bildgebenden Fotografieren scannen, kann man eben unterscheiden farblich von den Regionen, die nicht aktiv sind. Und bei diesen Aufnahmen hat er eine deutliche Deaktivierung des Orientierungsfeldes im oberen Scheitellappen festgestellt. Nicht wahr? Wir haben bei der Einführung in die Anatomie des Gehirns gesehen, im Scheitellappen, im Parietallappen, da befindet sich die Fähigkeit, sich zu orientieren und auch den Körper, den eigenen Körper als Kontrast, als Gegensatz zur Umwelt wahrzunehmen. Und genau diese Region wurde deaktiviert bei der Meditation. Und das führt dann auch dazu, dass man eben nicht nur die Grenze zwischen eigenem Körper und Umwelt nicht mehr wahrnimmt, wenn diese Region deaktiviert wird, sondern auch das Gefühl für Zeit und Raum geht verloren. Und Newberg hat dann daraus geschlussfolgert, das Empfinden einer Aufhebung des Selbst, des Ich, das entsteht eben durch eine Täuschung, eine Selbsttäuschung bei der Meditation, bei der eben die Hirnaktivität da an diesen wichtigen Stellen reduziert wird oder ausgeschaltet wird sogar. Und dadurch entsteht dann das Empfinden von Einheit mit Gott. Im Buddhismus und Hinduismus ist das eben die gleichzusetzen mit der Natur. Ja? Der Hinduismus, Buddhismus kennt nicht einen Schöpfer, Gott jenseits, der transzendent wäre, jenseits der Natur, sondern wird mit der Natur identifiziert. Da sind sie auch, wie eng verwandt Buddhismus und Hinduismus mit Atheismus ist. Ja, denn auch im Atheismus wird die Materie als letzte Wirklichkeit bzw. als Nichts dahinter angeschaut. Also dieses Empfinden von Einheit mit dem Göttlichen, mit dem Universum, verbunden mit dem Gefühl der Aufhebung von Zeit, ist eine Täuschung durch reduzierte Hirnaktivität. An dieser Stelle möchte ich Andrew Newberg gar nicht kritisieren, sondern würdigen. Newberg belegt, dass Meditation, und damit ist gemeint diese passive Versenkung, das sich gehen lassen, das ist das Typische für Meditation im Buddhismus und im Hinduismus, aber eben auch in abartigen Formen der Christenheit. Überall, wo der Mensch sich einfach so passiv gehen lässt, diese Art von Meditation ist ein Selbstbetrug. Newberg belegt also, dass die scheinbare Bestätigung der hinduistischen oder buddhistischen Lehre, alles ist eins, nicht wahr? Der Mensch müsse eben die Wahrheit erkennen, dass er gar nicht etwas anderes ist als das Universum, sondern er sei mit dem Allgeist des Universums eine Einheit. Das ist eben keine Bestätigung durch die Meditation, sondern die Meditation gibt ein betrügerisches Gefühl. Das kann man also sehr handgreiflich da belegen. Und da muss man auch die Parallelen sehen durch Drogen, ekstatische Musik, also speziell da, wo der Rhythmus motorisch ist, wo jeder Schlag genau gleich lang ist, was typisch ist für die Pop- und Rockmusik, das führt beim Gehirn zu einer Deaktivierung. Weil das Gehirn genau weiß, was sowieso kommt. Es ist keine Überraschung mehr, wie bei der klassischen Musik. Dort wird das Gehirn aktiviert. Aber durch den absolut gleichbleibenden Grundschlag wird das Gehirn deaktiviert und dadurch entstehen dann ekstatische Empfindungen und Auswirkungen. Auch durch ekstatische Tänze kann man das eben herstellen. Aber das ist alles letztlich ein Selbstbetrug. Durch Drogen und Meditation werden Hirnareale ausgeschaltet und das führt dann eben zu falschen Meinungen. Es gibt Leute, die sich auch innerhalb der Christenheit mit lauter und monotoner Musik eben gefühlsmäßig emporschaukeln und dann meinen sie, das sei der Heilige Geist. Es ist in Wirklichkeit ein totaler Selbstbetrug. Wie bei der hinduistischen Meditation. Und bedenken wir, im Frontallappen, da haben wir Aufmerksamkeit, Planen, Selbstkontrolle. Das darf man nicht reduzieren. Im Temporallappen haben wir das Gedächtnis, Langzeitgedächtnis, Warn- und Abwehrreaktionen und im Parietallappen die Wahrnehmung des Körpers, des Raumes, der Zeit. Das dürfen wir nicht reduzieren. Aber jetzt kritisiere ich Newberg, denn Newberg ging über seine Ergebnisse hinaus und wollte Glauben im Allgemeinen mit Selbsttäuschung des Hirns in Beziehung setzen. Und da müsste man Newberg sagen, er müsse beachten, dass die Bibel im Gegensatz zu Hinduismus, Buddhismus, Animismus oder auch die Mystik in der katholischen Kirche oder auch viele Formen der Mystik, die man jetzt im Jahr der Stille und der Evangelikalen propagiert hat, das lehnt die Bibel ab. Also Newberg müsste wissen, die Bibel lehnt Meditation und Selbstversenkung ab und verbietet sie. Im Gegensatz zu allen möglichen Religionen, die das sehr wohl praktizieren. Sei das nun in Afrika, in den Kulten, mit dem Tamtam oder eben bei den Indianern mit bestimmten Drogenpilzen. Überall geht es da um die Reduzierung der Gehirnaktivität, die zu einer Selbsttäuschung führt. Aber die Bibel, das Neue Testament, ruft 14 Mal auf zum Wachen. Wachet. Zum Beispiel Matthäus 26, 41. Oder 11 Mal habe ich den Aufruf gefunden im Text des Neuen Testaments zur Nüchternheit. Ich habe hier alle Stellen von 1. Korinther 15, 34 bis 1. Petrus 5, 8 aufgeführt. Speziell erwähnenswert 2. Timotheus 4, Vers 5. Paulus sagt zu seinem Mitarbeiter Timotheus, du aber sei nüchtern in allem. Das ist ein Befehl. Und Nepho, nüchtern sein, wird in dem Standardwörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament, zum griechischen Neuen Testament, wie folgt umschrieben. Nepho bedeutet Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit, Verwirrnis. Also die Bibel lehnt das ab. Der Heilige Geist ist nach der Bibel ein Geist der Selbstbeherrschung oder des gesunden Denkens oder man kann auch übersetzen der Besonnenheit. Ich war in 2. Timotheus 1, Vers 7 wird er genannt Pneuma tu Sophronismu. Sophronismus heißt Selbstbeherrschung, gesundes Denken, Besonnenheit. Dort steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung oder der Besonnenheit. Das heißt also, wenn ein Mensch die Selbstkontrolle verliert oder sie wird eingeschränkt oder wenn gewisse Gehirnaktivitäten eben zurückgedrängt werden, dann ist das nicht der Heilige Geist. Die Bibel verbietet auch den Gebrauch von Drogen zur Veränderung des Bewusstseins. Hier ist wichtig, Drogen führen immer zu einer Einengung des Bewusstseins. Man hat ja besonders früher in den 60er Jahren viel gesprochen von Bewusstseinserweiterung durch Drogen. Timothy Leary und so haben ja LSD propagiert und so weiter. Aber das ist alles ein Betrug. Ich habe über Jahre hinweg immer wieder Gespräche geführt mit dem Neurochirurgen Dr. Hans Richter in Basel. Das war einer der großen Gehirnchirurgen in der Vergangenheit. Der ist in der Zwischenzeit verstorben. Und er hat mir immer wieder betont, Drogen sind immer eine Einengung des Bewusstseins. Das ist nicht wahr. Man kann es ja Gehirnuntersuchung immer zeigen, es ist eine Reduktion. Nun, in Galater 5, Vers 19 wird der Drogenmissbrauch genannt im Griechischen Pharmakeia. Wir kennen das von Pharmazie. Aber in der Zwischenzeit hat das Wort natürlich seine Bedeutung geändert. Pharmakeia bezeichnet in der Bibel Drogenmissbrauch. In Galater 5, 19 lesen wir, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei. Das griechische Wort Porneia bezeichnet Geschlechtsverkehr generell außerhalb der Ehe. Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Drogenmissbrauch. Da steht nun eben Pharmakeia. Das hat dann auch die Nebenbedeutung bekommen von Magie, Okkultismus, Zauberei, Esoterik. Aber hier haben wir es als Werke des Fleisches. Drogenmissbrauch. Zusammen mit weiter Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, gleich wie ich auch vorhergesagt habe, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Sieht man, wie radikal die Bibel diese Täuschung durch Drogen ablehnt. Newberg untersuchte auch Charismatiker beim Zungenreden mit Specht. Und beim Zungenreden hat er festgestellt, es gab eine ganz deutliche Reduktion der Aktivität im Frontallappen. Das ist also der Hirnteil des Großhirns da vorne, wo eben die Selbstkontrolle lokalisiert ist und auch die Sprachproduktion. Und dann sagt er, das stimmt genau mit dem überein, was diese Leute mir gesagt haben. Die sagen nämlich, wenn sie Zungen reden, dann geht das einfach so automatisch durch sie hindurch, sie sind selber gar nicht beteiligt. Aha. Ich habe ja in meinem Büchlein Sprachenreden oder Zungenreden aufgezeigt, dass das biblische Sprachenreden, das war eine Gabe Gottes, um Fremdsprachen, die man nie gelernt hatte, zu beherrschen. Aber der Sprechende beherrschte sie. Und der Sprechende wusste ganz genau, was er sagt. Paulus sagt in 1. Korinther 14, wenn ich in einer Sprache rede, bete, dann betet mein Geist. Der Geist des Menschen ist ja der Teil, der fähig ist, zu erkennen und zu erforschen, wie man das aus Psalm 77 sehen kann. Nun, er sagt, mein Geist betet. Er sagt nicht der Heilige Geist. Und nun gibt es moderne Übersetzungen, die das alles so umschreiben können. Und da kann man sehr gut fälschen. Und da steht in der modernen Übersetzung, wenn ich in einer Sprache bete, so betet der Heilige Geist in mir. Das ist Fälschung. Denn es heißt mein Geist. Der Ausdruck mein Geist, von einem Menschen gesagt, bedeutet nie der Heilige Geist, sondern der Geist des Menschen. Also beim Sprachenreden hat der Sprachenredner eben diese Fähigkeit, eine fremde Sprache zu sprechen, aber er ist voll da und ist aktiv. Hingegen beim Zungenreden hat Newberg gezeigt, da ist sogar die Selbstkontrolle zurückgeschraubt und die Sprachproduktion ausgeschaltet oder reduziert. Nun, kommen wir zu viertens. Also wir haben jetzt gesehen, Newberg trifft den Kern nicht. Er kann berechtigterweise Meditation und verschiedene Meditationsformen, dazu gehört eben auch das Zungenreden, kann er kritisieren. Aber er kann nicht den biblischen Glauben, der eben nicht mit einer Reduktion des Gehirns einhergehen darf, kritisieren. Nun kommen wir viertens zu Gehirn und Ethik. Ilkka Piisiäinen, ein Religionswissenschaftler, das heißt Doktor der Theologie, an der Universität Helsinki, aber ganz ohne persönlichen Glauben an Gott. Dann Mark Hoser, ein Psychologe der Harvard University, die haben in diesem Bereich geforscht. Und zwar haben sie Tausende von Probanden mit moralischen Entscheidungssituationen konfrontiert. Das wird übrigens heute noch weitergeführt. Auf dem Internet kann man da den Versuch mitmachen und da kriegt man ganz kleine Geschichtchen, so in dem Stil. Elisabeth ist da mit ihrer Freundin zusammen und sie kochen. Sie ist sehr zornig auf ihre Freundin und sie schüttet extra von der heißen Suppe aus und verbrennt ihre Freundin. Was würden Sie sagen, man muss Elisabeth sehr schwer bestrafen oder ziemlich schwer, mittelschwer oder nicht so sehr oder und so weiter und bis gar nicht? Und da müssen die Probanden also beurteilen, wie sie da das sehen, was da Recht und Unrecht ist. Alle möglichen Situationen werden da vorgeführt. Das sollten bewusst Situationen sein, von denen die Leute nicht irgendwo schon mal in der Kirche gehört hätten. Da gibt es ein biblisches Gebot, da in dieser Situation ist das und das falsch, oder? Und so wollten sie tausende von Versuchspersonen mit moralischen Entscheidungssituationen konfrontieren. Und dabei zeigten sich keine deutlichen Unterschiede zwischen den Urteilen von religiösen Menschen und Atheisten. Die haben die Situation ziemlich ähnlich beurteilt. Schlussfolgerung aus dieser Studie: Der Mensch habe eine angeborene moralische Grammatik. Also da ist bereits etwas vorgegeben im Menschen durch seine Gene. Ein grober Raster der moralischen Entscheidungsfindung sei vorgegeben. Nur Details seien kulturell bzw. religiös geprägt. Also, sagen diese Forscher, Religion sei ein separates Nebenprodukt der Evolution. Ja. Ist das schlecht für uns? Nun, in Römer 2, Vers 14, da schreibt ja der Apostel Paulus über die Völker der Welt, die Natur verehren anstatt Gott und die Bibel nicht kennen. Und dann sagt er in Römer 2, Vers 14, denn wenn Heiden, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Welche das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Der Apostel Paulus sagt hier, Gott habe allen Menschen das Empfinden, das Wissen um Unrecht und Unrecht in sie hineingegeben. Also die Studie von Pisianen und Hoser bestätigen das, was die Bibel sagt. Die wollten damit zeigen, seht ihr, da meinen die Christen, nur mit der Bibel wisse man, was Recht und Unrecht ist, und wenn man keine Bibel hätte, wüsste man das nicht. Die hätten die Bibel zuerst studieren sollen. Dann hätten sie nicht gewusst, ja, die Bibel lehrt ja das. Dass der Mensch eben einen solchen moralischen Grundraster hat. Und auch der Mensch draußen im Busch, der noch nie etwas vom Evangelium gehört hat, der weiß ganz genau, dass Morden Sünde ist. Der weiß, dass Lügen Sünde ist. Und er weiß auch, dass es ein Unrecht ist, die Eltern zu schmähen. Er weiß auch, dass Ehebruch etwas Schlimmes ist. Warum? Warum wissen die, dass man heiraten muss? Die eingeborenen Völker. Die haben das ja nie in der Bibel gelesen. Du sollst nicht Ehe brechen. Und eben, dass Sexualität eben außerhalb der Ehe eine Sünde ist. Warum sind die verheiratet? Das ist ganz üblich. In aller Welt. Ja, eben, Gott hat dem Menschen dieses Grundraster hineingegeben. Aber das Problem ist, wer von uns hat sich an dieses Grundraster des Gewissens gehalten? Ja, das ging doch nicht so lange, bis wir zum ersten Mal gelogen haben. Und wir wussten genau innerlich, dass das ein Unrecht ist. Und es ging auch nicht lange, bis man irgendetwas ein böses Wort gegen andere Menschen gesagt hat oder gegen die Eltern. Ja, wir wissen, was recht ist, aber keiner hält sich daran. Jetzt müsste man Hose und Pisianen fragen, ja, also ihr sagt, das ist in den Genen vorgegeben, aber warum haltet ihr euch nicht an diese Gesetze? Genauso wie die anderen Menschen auch nicht. Also gerade dieses Grundraster von moralischer Entscheidungsempfindung, die da ist, das führt uns dazu, dass wir erkennen müssen, wir sind Sünder. Ja, genau. Und das lehrt der Römerbrief. Alle Menschen können wissen, dass sie schuldig sind vor Gott. Und sie können wissen anhand der Schöpfung und ihrer Ordnung und ihrer Komplexität, da muss ein allmächtiger, allwissender Gott dahinter sein. Die Natur kann sie nicht selber schaffen. Jede Logik sagt das. Ja, und so erklärt der Römerbrief, dass der Mensch eben nun die Möglichkeit hat, eben zu dem Schöpfergott umzukehren und seine Schuld zu bereuen, ihm zu bekennen. Dann kann Gott vergeben. Also die Ergebnisse von Hauser und Pisianen bestätigen die Bibel. Aber nun kommen wir zu fünftens. Wilder Penfield. Und das ist schon eigenartig, dass in all diesen Publikationen in den vergangenen Jahren über Neurotheologie, ich habe ihn wieder gesucht, wo liest man von Wilder Penfield? Und es ist wie nicht bekannt. Eigenartig. In jüngerer Vergangenheit hat eine Neurologin aus dem Wallis, die zu den Freidenkern gehört, mehrere Vorträge gehalten über Gehirn und Gott-Idee. Und ich habe diesen Vortrag runtergeladen und sehr gründlich durchgelesen und habe gestaunt. Weiß diese Neurologin nichts von Wilder Penfield? Die hat doch Neurologie studiert. Ja, Wilder Penfield, 1891 bis 1976, das war eine der größten Neurochirurgen der Neuzeit. Also den müsste man ja eigentlich kennen, oder? Denn der hat ja bahnbrechende Neuerungen in der Hirnforschung gebracht. Er wurde sogar zu seinen Lebzeiten genannt The Greatest Canadian. Zu seiner Lebzeit. Der größte Kanadier. Der Mann war genial. Der hat hunderte von Patienten am offenen Gehirn im Wachzustand operiert und vorher gründlich untersucht. Und zwar hat er eine Elektrode genommen, ist ans Gehirn rangegangen und dann hat er den Patienten gefragt, spüren Sie etwas? Er hat 0,5 Volt eingestellt. Nein, spüre nichts. Dann geht die Elektrode hinauf auf 1 Volt. Spüren Sie etwas? Ja, ich spüre etwas. Gut, und dann hat er an einer Stelle das Gehirn aktiviert und dann hat der Patient den linken Daumen bewegt. Und dann wusste er, aha, an dieser Stelle wird der linke Daumen aktiviert. Und dann hat er diktiert rüber zu seiner Sekretärin und die musste eine Karte, Gehirnkarte, führen und ganz genau diese Region einschreiben. Überall, wo was bewegt wird, wo die Unterlippe bewegt wird, hat er an der Stelle die Elektrode angesetzt. Und da bewegt sich die Unterlippe, da die Oberlippe. Man konnte alles möglich aktivieren. Wie gesagt, linken Daumen. Und dann fragt ihr den Patienten, warum haben Sie den linken Daumen bewegt? Das habe ich nicht gemacht, das haben Sie gemacht. Und dann nimmt er seine rechte Hand und hält den Daumen, damit er beim nächsten Mal nicht den Daumen bewegt. Das war ihm irgendwie unangenehm. Und so hat Wilder Penfield also eine Gehirnkarte erstellt. Die war bahnbrechend und grundlegend für die ganze weitere Gehirnforschung. Darum sage ich also, wenn diese Neurologin einen Vortrag macht über Gott, Idee und Gehirn, dann müsste sie mindestens Wilder Penfield erwähnen. Ach, das war schwerwiegend, würde ich sagen. Aber ich sage ja nicht den Namen. Gut, kein Problem. Es ist so, alle möglichen Funktionen des Menschen können im Gehirn lokalisiert werden. Bewegung von Körperteilen, Fühlen, Sprache, Sehen, konnte zum Beispiel ein Gehirnteil aktivieren und dann sagt der Patient, der Gegenstand wird immer größer und wird wieder kleiner. Das kann alles bewirken. Und er konnte sogar längst vergessene Ereignisse aus dem Gedächtnis rausholen. Durch Aktivierung einer bestimmten Region. Und der Patient sagt, oh, das wusste ich nicht, dass ich das eigentlich noch wusste. Und er konnte sogar Träume produzieren. Also im Wachzustand, dass da so Traumbilder erschienen. Und das Interessante, ich habe das schon erwähnt mit dem Daumen, ja, und er sagt, warum haben Sie den Daumen bewegt? Die Antwort, I didn't do that, you did. Und dann hat er eine andere Region aktiviert und da kommt so ein Ton raus. Warum haben Sie so gemacht? I didn't make that sound. Die Antwort, ich habe das nicht gemacht, diesen Ton. You pulled it out of me. Sie haben das aus mir herausgepresst. Und so kam eben Antworten wie my right thumb is tickling. I felt as though I could not speak. Das war interessant, diese Antwort. Es war mir, wie wenn ich einfach nicht sprechen könnte. Walter Penfield hat ein Bild gezeigt, ein Schmetterling. Und dann hat er das Sprachproduktionszentrum mit der Elektrode eben gelähmt. Und dann, der Patient wird ein bisschen unwillig. Und dann nimmt er es wieder weg. Und dann gibt er Antwort, es ist ein Schmetterling. Aber das Wort kam mir nicht. Ich suchte das Wort Schmetterling. Und dann habe ich gedacht, ich möchte, dann sage ich einfach das Wort Motte. Aber das Wort Motte kam auch nicht. Darum habe ich da unten die Motte hingetan, ja? Das Wort Motte kam auch nicht. Und so konnte er also aktivieren und da kam die Antwort, meine Zunge war wie gelähmt. Das konnte er auch alles steuern. Wie gesagt, er konnte sehen und hören beeinflussen, dass jemand plötzlich Musik hörte. Das ist fantastisch, oder? Aber da war kein Radio angestellt. Und also Halluzinationen von Sehen und Hören konnte er auslösen, auch von Geschmack. I smell the taste of burnt toast, zum Beispiel, ja. Das kennen wir schon. Jetzt ist das schon sprichwörtlich. Ja, und was ihm aufgefallen ist, man kann alles Mögliche im Gehirn lokalisieren, aber nirgends finde ich das Selbst, das Ich. Es gibt keine Region im Gehirn, die mit dem Ich zusammenhängt. Oder mit dem Willen. Ich will das, ich will das. Ja, er bewegt einfach den Daumen. Aber das wollte der Patient gar nicht. Und natürlich, er starb ja 1976. Damals kam dann noch das Gegenargument. Ja, aber Herr Penfield, Sie können ja nur mit der Elektrode da auf die oberen Regionen des Gehirns gehen, aber in der Tiefe des Gehirns, da können Sie ja nicht. Und dort ist vielleicht das Selbst lokalisiert. Aber weil Penfield konnte auch damals sagen, wir kennen so viele Arten von Epilepsie. In allen möglichen Regionen des Gehirns und auch ganz in den Tiefen des Gehirns. Und aus Epilepsie kann man ableiten, wo, an welcher Region im Gehirn was vor sich geht. Und nirgends gibt es einen Hinweis auf das Selbst. Aber weil der Penfield ist schon lange gestorben, die Forschung ist weitergegangen. Heute machen wir das nicht mehr so oft mit dem offenen Gehirn wie damals, weil man jetzt eben diese Methoden hat wie mit SPECT und PET und verschiedene Methoden, mit denen man eben indirekt die Gehirnsregionen analysieren kann. Aber es wird immer noch gemacht. Und heute, seit etwa 2000, kann man auch mit Sonden in die Tiefen des Gehirns hineingehen und stimulieren. Heute geht das. Also dass man sogar durch tiefe Hirnregionen, aber natürlich so, dass man möglichst keine Blutgefäße verletzt, so kann man das durchgehen und kann das aktivieren. Ist zum Beispiel sehr wichtig, heute bei schweren Gehirnerkrankungen eben die Erkrankung mit dem schlimmen Parkinson, mit dem schlimmen Zittern, kann man heute bereits eine ständige Elektrode einführen. Man hat dann ein Apparätchen da am Körper außen angebracht und da wird die bestimmte Gehirnregion aktiviert. Und das führt dazu, dass der Patient plötzlich normal seine Arme bewegen kann. Das ist fantastisch. Aber dafür ist es jetzt eben nötig, dass man auch in ganz tiefe Gehirnregionen eindringen kann. Und man findet kein Selbst. Kein Ich. Auch der Glaube, der Wille kann nicht lokalisiert werden. Und da hat Wilder Penfield schon geschrieben in seinem berühmten Buch The Mystery of the Mind. Das war damals seinerzeit ein Geheimtipp von Hans Richter. Dieses Buch, das ist fantastisch. Er sagt, da ist etwas Nicht-Materielles, das mit Hilfe des Gehirns arbeitet. Und so kommt Wilder Penfield zum Schluss, der Geist, die Seele, im Englischen Mind, oder er spricht auch von Spirit, das ist etwas Immaterielles. Da ist also ein immaterieller Geist, der arbeitet und denkt und funktioniert mit der Masse des Gehirns. Aber das Gehirn ist nicht das Ich. So wie beim Laptop. Sie sitzen da vorne und Sie denken und arbeiten mit dem Laptop, mit dem Prozessor, ja? Aber das Ich, das sind Sie, das ist nicht der Computer. Der hat kein Ich, der hat kein Selbst. Aber Ihr Selbst arbeitet mit dem Laptop und so ist das Selbst immateriell und arbeitet mit dem Gehirn. Nun ist jetzt ist klar, warum die modernen Neurotheologen nicht von Wilder Penfield sprechen. Das würde ja alles zerstören. Ihre ganze atheistische Philosophie. Die sagt, der Mensch ist einfach eine biochemische Maschine. Ja, also mit Input und Output, ja? Na. Und wie wollen die erklären den Sinn für Schönheit? In der Musik. Den Sinn für Liebe, für innige, tiefe Gemeinschaft, das können Sie damit nicht erklären. Das ist nicht einfach Stimulation rein und Response raus, ja? Und es ist so, der Neurophysiologe und Nobelpreisträger Sir John Eccles, 1903 bis 1997, kam durch seine Forschungsarbeit zum gleichen Schluss wie Wilder Penfield. Also die zwei gehören wirklich zu den größten Neurologen der Neuzeit. Und die waren klar überzeugt, der Geist ist nicht das Gehirn. Geist und Gehirn müssen unterschieden werden. Aber eben, auch dieser Sir John Eccles, der wird nicht erwähnt. Komisch. Nun, das bestätigt die Bibel. Denn die Bibel sagt in Prediger 12, Vers 7, über den Menschen, der stirbt und der Staub kehrt zurück zur Erde, so wie er gewesen. Und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Da wird ganz klar zwischen dem Körper, der wieder zu Staub wird nach dem Tod, unterschieden von dem Geist, der eben immateriell ist. Nun, in Offenbarung 6, Vers 9, da finden wir Johannes entrückt in den Himmel. Und zwar in den Tempel Gottes im Himmel. Er ist im innersten Vorhof und da lesen wir, Offenbarung 6, Vers 9, und als es, das Lamm Gottes, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Johannes sieht Märtyrer im Himmel. Ihre Seelen, ihre Körper sind auf der Erde. Misshandelt, zerstört. Aber diese Seelen haben Bewusstsein und die können sogar kommunizieren im Himmel. Sie beten nämlich. Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und sie können auch verstehen, Denn ihnen wurde gesagt, sie müssen jetzt noch warten, das Gericht Gottes wird kommen. Das ist eine Frage der Zeit. In Lukas 16, ab Vers 19, da erzählte der Herr Jesus eine Geschichte. Es ist kein Gleichnis, denn in den Gleichnissen kommen nie Eigennamen von Personen vor, wie in dieser Geschichte Lazarus, Abraham, Moses und die Propheten. Aber es ist eine Geschichte und es steht auch nicht, er sagte ihnen ein Gleichnis. Das kommt sehr oft vor in der Bibel, dann weiß man, jetzt folgt ein Gleichnis. Und man muss das als eine Geschichte verstehen, die nicht geschehen ist, die aber so geschehen könnte. Ja, das ist ein Gleichnis. Lukas 16, Vers 19 ist eine Geschichte, die den Vorhang auftut zum Jenseits. Es war aber ein gewisser reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ich habe hier als Hintergrund gewählt die Gegend vom See Genezareth, eben da Galiläa, wo der Herr Jesus viel gepredigt hat. Und er erzählte eben diese Geschichte von diesem reichen Juden. Es war aber ein gewisser Armer mit Namen Lazarus, der an dessen Tor lag, voller Geschwüre. Und er begehrte sich von den Brosamen zu sättigen, die von dem Tische des Reichen fielen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Schoß Abrahams war schon bei den alten Rabbinern der Ausdruck für das Paradies. Also der Ort der Erlösten im himmlischen Tempel. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Sein Körper, nicht wahr? Aber dann geht's weiter. Und in dem Hades, im Totenreich, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoße. Schrecklich. Das ganze Leben durch war er blind und jetzt ist er gestorben, jetzt sieht er plötzlich die Realität. Also unmittelbar nach dem Tod wird es keine Attesten mehr geben. Sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß? Also im Jenseits, im Hades, der Ort wird auch genannt das Gefängnis in 1. Petrus 3, da sieht er in den anderen Bereich des Jenseits hinüber, ins Paradies. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Obwohl die Seele keinen Körper mehr hat, ist das Empfinden immer noch da vom Körper. Das entspricht so diesen Phantomgefühlen, nicht wahr? Da hat jemand das Bein ab, aber er spürt immer noch seine Füße. Ist ja komisch, nicht wahr? Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Also er bittet, dass Lazarus nochmals auferstehen könnte. Und das wäre dann wirklich eine Hilfe für seine Angehörigen. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Moses und die Propheten. Mögen sie dieselben hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Also ihre Sünden bekennen und bereuen. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Also das ist ein Schlag auf all diese Pseudogeschichten von Totenauferweckungen heute, die kursieren. Und da wird dann gesagt, ja eben, der war ein paar Minuten tot, ist dann wieder rübergekommen. Gott, ich kenne ein Beispiel, da hätte Gott ihn gefragt, möchtest du zurück oder möchtest du da bleiben? Und dann schlussendlich wollte er zurück. Und das sei dann eben quasi eine Hilfe, um damit andere eben glauben. Die Bibel sagt, nein, das nützt gar nichts, das würde nichts ändern. Die Bibel und die Propheten und eben auch die erfüllte Prophetie ist der Beweis, den es braucht, mehr braucht es nicht. Und wenn man der biblischen Prophetie nicht glaubt, wird man auch nicht glauben, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Da muss man sich ganz klar gegen diese Geschichten stellen. Ja, und das führt uns bereits zum letzten Punkt, der mathematisch-prophetische Gottesbeweis. Was hat das zu tun hier mit einer Ameise? Das ist Portugal und hier die Weltkugel und dann noch eine mathematische Formel 1 zu 2 hoch n. Nun, es geht um Folgendes. Die Bibel ist voller erfüllter Prophetie. Also Gott hat durch seine Propheten Dinge vorausgesagt für die ferne Zukunft, auch für die unmittelbar bevorstehende Zukunft. Und diese Prophezeiungen haben sich geschichtlich nachweisbar erfüllt. Das gibt es nur in der Bibel, in keiner Religion. Das gibt es nicht in den Stammesreligionen von Afrika. Die haben keine Prophetie über Jahrtausende hinweg. Das gibt es auch nicht im Hinduismus und Buddhismus, das, was die Bibel Prophetie nennt. A. Die messianische Prophetie. Das ist die Prophetie auf den kommenden Erlöser hin. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Also der Messias ist der im Alten Testament verheißene Erlöser für Israel und alle Völker der Welt. Ich habe mit 14 Jahren das Buch geschenkt gekriegt, und das war ganz wichtig, von einem amerikanischen Juden, John Meldau, der Messias in beiden Testamenten. Das war für mich so entscheidend wichtig zu sehen, wie die biblische Prophetie sich nachweislich erfüllt hat in Jesus Christus. Und John Meldau schreibt in diesem Buch, es gibt insgesamt über 300 Prophezeiungen, die sich erfüllt haben, aber er behandelte nur einen Teil. Und ich fand kein Buch, das alle behandeln würde, und so war ich gezwungen, eine Liste zu erstellen. Ich habe das Alte Testament systematisch durchgelesen und habe jedes Mal, wenn ich eine Prophetie gefunden habe, habe ich die dann in die Liste eingetragen. Und so habe ich begonnen mit erstens, zweitens, drittens, es gab viel Arbeit, und dann kam ich 299, 300, 301, 302. Das war für mich glaubensstärkend. Und auf der Grundlage dieser Liste habe ich ja dann später mein erstes Buch geschrieben, Der verheißene Erlöser. Und das war damals eine Geschichtsarbeit auf dem Gymnasium. Ja, und das hat mich natürlich so bestärkt in der Glaubwürdigkeit der Bibel, dass wenn Lehrer sich gegen die Bibel geäußert hatten, dann gab's Diskussion, immer wieder. Also Deutschstunden waren typisch ideal für solche Diskussionen. Und ich habe dann festgestellt, dass junger Mensch, da hat keiner eine Chance gegen diese Argumente. Da kommt nichts Vernünftiges raus. Weder beim Geschichtslehrer noch beim Deutschlehrer. Das ist so schlagend. Und das sind eben konkrete Aussagen wie, der Messias muss ein Nachkomme sein von David. Was man ja mit den Geschlechtsregistern beweisen konnte, die bis zum Jahr 70 in Jerusalem öffentlich im Archiv aufbewahrt waren. Er sollte in Bethlehem geboren werden. Er musste als Fürst im Jahr 32 nach Christus auftreten, so gemäß den Jahrwochenprophetien in Daniel 9. Er sollte aber durch die Masse des Volkes abgelehnt werden, gekreuzigt werden, Hände und Füße durchbohrt. In der Folge sollte Jerusalem und der Tempel zerstört werden, ist im Jahr 70 dann geschehen, und die Juden sollten als Volk unter alle Nationen zerstreut werden in der Folge, was ja geschehen ist seit dem Jahr 70. Und ständig sollten die Juden Verfolgung und Hass von den anderen Völkern erleben. Hat sich alles erfüllt bis in die moderne Zeit. Nicht nur bis zu den Nazis, das geht bis heute. Dann Prophetie über Weltgeschichte. Es gibt noch viel mehr Prophetie, aber da geht es jetzt um Prophezeiungen, die ich selber ausgezählt habe. Im Buch Daniel, das eindeutig im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist, da findet man 200 Prophezeiungen über Weltgeschichte, die sich erfüllt haben. Nachweislich. Über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten, Israel. Ich habe ja dazu ein Büchlein geschrieben, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel, wo ich alle diese Prophezeiungen behandle und mit der Geschichtsliteratur belege, dass sich das so erfüllt hat in der Weltgeschichte. Und ich gebe auch den Beweis dafür, dass das Buch Daniel wirklich im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde. Denn heute wissen wir genau, wie Hebräisch im 6. Jahrhundert geklungen hat. Wir können auch genau sagen, wie Hebräisch gesprochen wurde im 2. Jahrhundert vor Christus. Der Satzbau hat geändert, das Vokabular hat geändert und so weiter. Und das Hebräisch im Buch Daniel ist das Hebräisch des 6. Jahrhunderts und nicht von später. Und dann ist der Daniel auch noch zum Teil aramäisch geschrieben, Kapitel 2 bis 7. Und wir wissen heute auch, wie Hebräisch geklungen hat im 6. Jahrhundert vor Christus. Wir wissen, wie Hebräisch geklungen hat im 2. Jahrhundert vor Christus, im 1. Jahrhundert nach Christus und so weiter. Und im 20. Jahrhundert wissen wir auch, es gibt immer noch Minderheiten, die Aramäisch sprechen. Ja, und das ist genau das Aramäisch des 6. Jahrhunderts vor Christus. Gut, das wären schon 200 Prophezeiungen dazu. Im Moment schreibe ich ein Buch und das wird nun bald fertig sein. Wirklich fast am Schluss. Da behandle ich mehr als 160 erfüllte Prophezeiungen über Endzeit. Die Endzeit ist in der Bibel die Zeit, in der das jüdische Volk nach dieser langen Zeit der Zerstreuung wieder heimkehrt ins Land der Vorfahren und den Staat Israel gründet. Ja, in dieser Zeit leben wir. Und die Juden haben begonnen zurückzukehren ab 1882 bis heute. Nun, ich behandle da 160 konkrete Prophezeiungen, die sich von 1882 bis 2010 schon erfüllt haben. Und das sind klare Voraussagen, wie Rückkehr der Juden aus aller Welt ins Land der Vorfahren. Ezekiel 36, Vers 24, dort steht, ich werde euch sammeln aus allen Nationen und euch in euer Land bringen. Das versteht jeder, da muss man nicht tiefenpsychologisch etwas deuten, oder? Das ist Klartext. Der Staat soll wieder gegründet werden. Die Wüste soll wieder aufblühen. Alttestamentliche Städte werden wieder zum Leben erwachen. Hebräisch, in der Zwischenzeit eine tote Sprache geworden, soll wieder eine gesprochene Sprache sein. Ist es heute. Es gibt keine Sprache, die mehr als 1000 Jahre tot war und wieder lebendig geworden wäre. Aber Hebräisch ist wieder lebendig geworden. Erste Landessprache Israels. Die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten. Ist alles aktueller Nahostkonflikt. In den vergangenen Jahrzehnten bis heute. Und dann der Tempelberg sollte dramatisch befreit werden. Da geschehen im Sechstagekrieg. Und so könnte man weitergehen. Über 160. Da haben wir also zusammen circa 300 oder über 300, über 200. Das gibt schon über 500. Und dann haben wir über 160. Also rund 700 Prophezeiungen, zu denen ich die Listen liefern kann. Jetzt machen wir den mathematischen Gottesbeweis. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in Bethlehem geboren wird? Nicht 1:2, oder? Nicht jeder zweite Mensch wird in Bethlehem geboren. Die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel kleiner. Aber es gibt wirklich Leute, die werden in Bethlehem geboren. Allerdings heute keine Juden. Ja, denn Bethlehem ist heute judenrein, um einen Ausdruck der Nazis zu brauchen. Aber eben die Bibel sagt, der Messias wird in Bethlehem geboren werden. Jetzt komme ich den Skeptikern entgegen und sage, wir nehmen an für eine Prophetie die Wahrscheinlichkeit 1:2. Also so wie, wenn man eine Münze nimmt, die aufwirft, die Chance, dass Zahl kommt, ist 1:2. 50%. 1 geteilt durch 2, 0,5 ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, und aber wenn ich sage, die nächsten zweimal wird Zahl kommen, das ist schon ein größeres Risiko, eine solche Voraussage. Denn da ist die Chance dann schon kleiner. Sie wird immer kleiner. Und zwar nach der Formel 1:2 hoch 1 geteilt durch 2 hoch n. N ist die Anzahl, jetzt in unserem Fall, Prophezeiungen. Zwei Prophezeiungen wäre 1 zu 2 hoch 2, das wäre schon nur noch ein Viertel Wahrscheinlichkeit. Ja? Und jetzt rechnen wir mal aus, wie wäre die Wahrscheinlichkeit für 65 Prophezeiungen. 1 geteilt durch 2 hoch 65. Das gibt eine Wahrscheinlichkeit von 2 mal 10 hoch minus 20. Also eine 20 Nullen, dann eine, dann kommt die 1. Ja, aber 2 mal 10 hoch minus 20. Gut, jetzt Portugal ist ein Land mit einer Fläche von 92.000 Quadratkilometern. Jetzt stellen wir uns vor, ganz Portugal wäre überdeckt mit Ameisen, schwarzen Ameisen. Aber 5 Meter hoch. Und jetzt verstecke ich eine rote Ameise in Portugal. Aber ich sage niemandem wo, ja? Und sie haben einmal die Chance, irgendwo in Portugal reinzugreifen in diesen Ameisenhaufen. Und wenn sie die rote rausziehen, dann war die Wahrscheinlichkeit so klein wie hier. Eben 1 zu 2 mal 10 hoch minus 20. Übrigens in der Physik, in der Naturwissenschaft sagt man, wenn ein Ereignis 10 hoch minus 20 oder noch kleiner ist, dann ist es etwas, das nicht stattfindet. Das ist so, das ist die Regel in der Naturwissenschaft. Aber da sind wir erst bei 65 Prophezeiungen, und zwar bei 1 zu 2, ja? Manche Prophezeiungen, die werden 1 zu einer Million. Aber wir kommen eben den Skeptikern entgegen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie ist die Wahrscheinlichkeit mit 78 Prophezeiungen. Aber ich habe Ihnen eine Liste bereit, die ich bringen kann, mit 700. Ja? Die Erde hat eine Fläche von 510 Millionen Quadratkilometern. Also Kontinente plus die Meere. Und jetzt stellen wir uns vor, 10 Meter bedeckt die ganze Erdkugel mit Ameisen. Alles schwarze Ameisen, und ich verstecke eine rote. Und was entspricht das? Das wäre genau die Wahrscheinlichkeit für 78 Prophezeiungen. Wenn Sie eine. Und jetzt können Sie ein Flugzeug nehmen, Sie fliegen, sagen wir mal, nach Tadschikistan, steigen in Dushanbe aus und dort hinter dem Flughafen. Nein, sagen wir, an der Taschmasor-Straße, dort hinter einem Haus bei der Druckerei, da langen Sie rein. Wow! Es ist schwarz. Ja, wissen Sie, ich habe die rote Ameise versteckt in Jerusalem, und zwar an der Prophetenstraße, dort hinter der messianischen Gemeinde. Ja, also 78 Prophezeiungen. Jetzt können wir aber weitergehen. Und wir sind immer noch nicht bei den 700. Übrigens bei über 500 kommen wir dann zu folgendem Vergleich. Stellen Sie sich vor, das ganze bekannte Weltall. Mit dem Hubble-Teleskop konnte man die entferntesten Galaxien fotografieren, 15 Millionen Lichtjahre entfernt. Also theoretisch würde das Licht 15 Millionen Jahre unterwegs sein mit 300.000 Kilometer pro Sekunde, um dorthin zu gelangen. Jetzt nehmen Sie das ganze Weltall und füllen es mit schwarzen Ameisen. Ja? Und wir verstecken eine rote. Und wenn Sie die herausholen, dann hätten Sie die Wahrscheinlichkeit von 500 plus Prophezeiungen. Es ist absolut klar. Das geht nicht. Und warum konnten die Propheten der Bibel solche Dinge voraussagen? Ein Persinger würde sagen, ja, das ist eben so kleine Epilepsie im Scheitellappen. Vergiss das. Mit Epilepsie kann man nicht wissen, was in 1000 Jahren kommt. Und zwar so im Detail. Ja, ich lese vor noch aus 5. Mose 28. Weil es gibt dann Atheisten, die sagen, ja, aber die Prophezeiungen, die sind gar nicht klar, was da wirklich geschieht. Aha, nicht klar. Lesen wir einfach, und ich erkläre gar nicht viel dazu, weil es eben schon so klar ist. 5. Mose 28, 64. Da sagt Mose zum Volk Israel: Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Vers 65. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir daselbst ein zitterndes Herz geben, Erlöschen der Augen und Verschmachten der Seele. Die Juden wurden verstreut von Südamerika bis China und von Nordamerika bis Australien und von Schweden bis nach Südafrika. Genau so, wie es hier steht. Und ständig verfolgt. Man könnte denken, Mose war im Konzentrationslager, als er das schrieb. Ich lese weiter. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen. Und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Schrecklich. Und dann fügt Mose noch hinzu, diese Zerstreuung der Völker hat ja begonnen ab dem Jahr 70. Und da sagt Mose noch, und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nie mehr wiedersehen. Und ihr werdet da selbst euren Feinden zu Knechten und zu Mägden verkauft werden, aber niemand wird kaufen. Nun, Kriegsgefangene Juden wurden im Jahr 70 durch die Römer abtransportiert auf die Sklavenmärkte nach Ägypten. Aber das Angebot an Sklaven überstieg dermaßen die Nachfrage, dass die Sklavenpreise im Römischen Reich zusammenbrachen. Und die waren da auf dem Sklavenmarkt und niemand kaufte. Ja, also ich möchte schließen. Es ist klar, Gott existiert. Das zeigt, hinter der Bibel steht ein Gott, der über Raum und Zeit steht. Die Materie ist Raum und Zeit unterworfen. Gott nicht. Gott existiert. Aber die Bibel erklärt uns, dieser Gott ist heilig. Absolut gerecht. Und drittens, unser Gewissen, das wir alle haben, zeigt uns, wir sind vor Gott schuldig. Und die Bibel sagt, diese Schuld, die wir in unserem Leben angehäuft haben, die ist ein Graben zwischen uns und Gott. Viertens, wir schaffen es nicht, wir können uns nicht zu Gott hinaufarbeiten, indem wir uns Mühe geben und uns anstrengen. Die Bibel sagt, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 23. So wie diese Kakteen, die schießen da zum Himmel empor, aber die erreichen nicht die Wolken. Und weil wir nicht zu Gott kommen konnten, gilt fünftens, Jesus Christus ist die Brücke. Gott kam von oben her. Der Sohn Gottes wurde Mensch, damit er als Mensch die Strafe, die wir von einem heiligen Gott verdient haben, stellvertretend auf sich nehmen konnte. Der Gerechte für uns, die Ungerechten. Darum ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben, damit er uns zu Gott führen könnte. Aber nun gilt sechstens, ich muss mich bekehren. Man kann nicht warten, bis eine Erleuchtung kommt, die kommt nie. Der Mensch muss im Gebet bewusst zu Gott kommen, seine Schuld im persönlichen Gebet Gott bekennen, was er noch weiß, bereuen und die Vergebung durch das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz in Anspruch nehmen. Und dann gilt siebtens Leben in der Nachfolge. Nicht als Solochrist weitergehen, sondern mit solchen, die auch mit Gott versöhnt sind, entschieden den Weg nach der Bibel gehen.